Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Der gleiche Auftrag, ein zweites Mal, Gott schenkt einen Neubeginn. Wir werden dann uns noch ganz ausführlich Gedanken auch zum Thema Buße, Umkehr machen. Aber hier ist schon mal dieser Blick auf die Umkehr Jonas angebracht. Jona ist umgekehrt. Gut, nach vielen Nachhelfen durch Gott, aber seine Glaubensbeziehung und seine Berufung, sein Auftrag sind jetzt wiederhergestellt. Er darf nochmal von vorn anfangen, nachdem er einen kapitalen Fehler gemacht hat. Durch diese ganze Geschichte zieht sich, dass Gott Jona an die Hand nimmt wie ein Vater, mal härter, mal sanfter. Und dass er ihm neue Chancen eröffnet an ganz vielen Stellen. Für Jona beginnt hier buchstäblich neues Leben. Er war eigentlich dem Tod geweiht, ins Meer geworfen. Als er vom Fisch verschluckt wurde, war es auch nicht besser. Aber jetzt steht er hier mit einer bewegenden Geschichte hinter sich und einem neuen Auftrag Gottes vor sich. Es wird hier zum zweiten Mal gesprochen. Da kommt so ein bisschen durch. Ihm ist vergeben. Wohlgemerkt, vergeben ist nicht vergessen. Weil wenn es vergessen wäre, wäre Vergebung nicht nötig. Vergebung ist nur dann echt, wenn man der Vergangenheit voll ins Gesicht schauen kann und dennoch vergibt. Gott macht es vor, wie das geht. Und es ist auch wichtig für unsere Vergebung. Kennt ihr das? Wenn euch so Dinge aus der Vergangenheit heiß aufkochen, vor allem wenn man sich schlafen legt, passiert mir das immer komischerweise, wenn es einen so richtig greift, ich glaube, ja, dass unser Versagen uns hier versucht niederzudrücken. Vielleicht ist es sogar der Widersacher, der versucht, uns über unser Versagen niederzudrücken. Aber bei Gott ist es anders. Nach der Umkehr dürfen wir wissen, die Vergangenheit ist zwar nicht weg, aber sie ist vergeben. Und sie braucht uns nicht mehr niederdrücken. Auch wenn hier steht zum zweiten Mal, auch wenn Jona eine Vorgeschichte hat, es ist vergeben. Und hier wird sie nur mit einer kurzen Notiz benannt. Aber es geht jetzt weiter mit dem neuen Auftrag. Ich lese noch was über Vergebung hier heraus. Im zweiten Auftrag Gottes ist neu, dass er Jona jetzt sagt, ich gebe dir noch eine Botschaft für Ninive mit. Das kam im ersten nicht so richtig raus. Oder das war im ersten Auftrag viel kürzer gesagt. Es macht mir den Eindruck, als ob Gott zu Jona in eine ganz neue Beziehung, neuer Qualität aufgebaut hat. Oder anders gesagt, dass sich das Verhältnis zwischen Jona und Gott vertieft hat. Der Gerhard Meyer hat Edition, Quatsch, nee, den Wuppertaler Studienbibel-Kommentar dazu geschrieben. Der hat was niedergeschrieben, was ich nur unterstreichen kann. Durch schwere Lebens- und Leidenserfahrungen, durch erkannte Fehlwege und Gnadenerfahrungen werden wir stärker mit Gott verbunden. Wir lernen schon hier, ein erfolgreiches, siegreiches Leben als Christ besteht also nicht darin, dass ich ja nichts falsch mache. Wir sind manchmal so gepolt und sind dann ganz empört, dass es doch passiert. Wenn wir so drauf sind, dann haben wir schon verloren. Ich habe jede Menge Fehler gemacht. Das erfolgreiche Christenleben, wenn wir es mal so nennen wollen, besteht aus einer Reihe von Neuanfängen. Wer fällt, wer eine falsche Entscheidung trifft oder einen falschen Weg geht, ist nicht verloren. Gott lässt seine Kinder, seine Mitarbeiter nicht los. Das haben wir jetzt schon die zweimal gesehen. Sondern er holt sie zurück, er tut alles dafür, die Beziehung wiederherzustellen und er räumt neue Chancen ein. Gott sei Dank. Also geht Jona los und einen Tag lang in wahrscheinlich Richtung Zentrum der Stadt und er predigt. Vielleicht predigt er auch immer wieder, das wird hier mir nicht so richtig klar. Eben dieses Ninive wird untergehen. Es steht wohl da, wird umgewendet werden. Es klingt nach Erdbeben. In 40 Tagen wird es passieren. Vielleicht hat Jonas Botschaft oder mit Sicherheit hat Jonas Botschaft mehr umfasst als nur diese kurzen Worte. Weil irgendwie hat es die Leute getroffen und sie glaubten seinen Worten und vor allem sie zogen ganz konkrete Konsequenzen, eben die richtigen Konsequenzen daraus. Ich fange jetzt mal ein bisschen an zu spekulieren. Das ist jetzt nicht mehr ganz auf der Grundlage von Gottes Wort, aber ich finde es trotzdem interessant. Vielleicht hat das persönliche Erleben von Jona und seiner eigenen Schuld hier auch mit reingespielt. Vielleicht hatte er dazu auch was zu erzählen. Er ist gerufen worden, hat nicht gehört, hat die Konsequenzen gespürt und dennoch Gottes Gnade und Möglichkeit zur Umkehr, die ihm gegeben worden ist, erlebt. Und all das konnte er frühwarm erzählen, weil er hat es selber gerade erlebt. Und gerade das Wissen, dass Gott gnädig ist, wenn man zu ihm umkehrt, kann und wird Jona hier doch hoffentlich auch weitergegeben haben, weil er hat es auch gerade erlebt. Es ist so die Überlegung, wie gesagt, das ist biblisch nicht mehr zu belegen, es ist so die Überlegung, warum haben die Leute aus Ninive so schnell auch reagiert auf das, was Jona von Umkehr gepredigt hat? War es Gottes Wort, was sie getroffen hat? War es vielleicht das, dass Jona das mit seinem eigenen Erleben ganz gut unterlegen konnte? Auf alle Fälle bleibt diese 40-Tages-Frist eine Warte- und Bußzeit. Immer wenn es um Fasten oder Bußzeiten geht, sind da 40 Tage oder 40 Jahre mitgenannt. Das ist auch interessant. Aber ja, die spannende Frage ist, was wird in dieser Zeit geschehen? Und jetzt sind wir bei dieser Umkehr. Weil es wird tatsächlich gesagt, ihr seht den Text noch vorne, genau, Vers 5 ist hier die Zusammenfassung von dem, was 6 bis 9 dann in der zeitlichen Abfolge erzählt wird. Was Jona predigt, kommt vor den König, der offensichtlich gerade in Ninive residierte, und er als Hohepriester des Staatsgottes Assur, nimmt diese Ansage des lebendigen Gottes ernst. Das ist ja die Stelle, wo ich keine Ahnung habe, wie es passiert ist, was mich aber sehr beeindruckt. Er verlässt seinen Thron, legt seinen Mantel ab, zieht ein Bußgewand an, ja, und gibt als dieser Mittler, die er in diesem Staatskult hat, das an weiter, an seine Hierarchie, also den mitregierenden Adel und dann als Edikt an das Volk. Und wir hören bei dieser Umkehr von ganz konkreten Handlungen. Fasten, Bußbekleidung, Gebet, Umkehr von bösen Wegen. Wisst ihr, das sind alles Dinge, äußerliche Dinge, die wir zum Beispiel auch bei den Israeliten finden, wenn es um Buße damals ging. Rein äußerlich unterscheidet sich also weder in Israel noch bei den Heiden die Buße. Und ich bin mir sicher, wenn die irgendwo ihren Staatsgott oder anderen Göttern gehuldigt haben und irgendwo zu Pestzeiten oder sonst was wieder umgekehrt sind, haben sie vielleicht auch ähnliche Dinge ausgeführt, weil die wussten, wie Buße aussieht. Nur die Frage, ob damit die Umkehr zum wahren Gott geschieht, die hängt daran, ob sich Gott selbst offenbart. Seinem Volk hat sich Gott immer wieder offenbart und hat die Möglichkeit zu einer echten, zu einer richtigen Umkehr gegeben. Und für Ninive war jetzt der Zeitpunkt gekommen. Jetzt hat Gott Ninive angesprochen und sie nutzen diese Zeit. Sie nutzen die Gelegenheit und kehren tatsächlich um. Das ist eine richtige Umkehr. Und das zeigt Wirkung. Gott verschont die Stadt. Ich bin mal noch ein bisschen hängen geblieben an diesen äußerlichen Dingen der Buße. Weil ich ehrlich gestehen muss, ich bin also eher ein verkopfter Mensch. Mit so Äußerlichkeiten tue ich mich immer wieder sehr schwer. Da wird ja geredet vom Fasten, der Bußbegleiter. Wie gesagt, äußerlicher Ausdruck einer innerlichen Umkehr. Ich finde es noch spannender, das wird den Tieren sogar verordnet, bis hin zur Bußbekleidung. Gut, war so. Ich frage mich, wie sieht eigentlich unsere Buße aus, unsere Umkehr, wenn wir uns wieder von falschen Wegen zu Gott wenden? Das kann innerlich geschehen, aber geschieht es dann wirklich von Herzen? Geschieht es dann wirklich umfassend? Die Frage geht zuerst an mich. Wie gesagt, also da ist noch die Rede vom Fasten und Sack und Asche. Das irgendwie gehört das immer so zur Umkehr dazu, ist ja für uns auch sprichwörtlich geworden. Ich habe mit beiden Dingen so ein bisschen meine Probleme. Ja, es braucht nicht unbedingt die äußerlichen Ausdrucksformen. Buße kann innerlich natürlich und muss innerlich vollzogen werden. Aber wenn es nur innerlich ist, kann es auch ganz schnell halbherzig oder so versteckt sein, dass es für mich keine Konsequenzen mehr hat. Und bemerkenswerterweise gibt es immer mal wieder ein paar Bibelstellen, gerade auch im Neuen Testament, die uns darauf hinweisen, bring dein Innerliches auch äußerlich zum Ausdruck. Nicht um Punkte zu sammeln, sondern dass das wirklich Konsequenz auf dein Leben hat. Römer 10, wenn man von Herzen glaubt, innerlich, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, äußerlich, so wird man gerettet. Oder dieses bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Da muss was nach außen kommen. Was passiert, wenn dich Gottes Wort zur Umkehr ruft? Frage 1, hörst du? Und Frage 2, gehst du dann ganz konkrete Schritte, die Auswirkungen bis ins Äußerliche haben dürfen? Hier geht es um Heiden, die sich bekehrt haben. Aber die Stelle hat mich selber ganz sehr ans Nachdenken gebracht. Höre ich überhaupt zu? Und gehe ich solche Schritte, die Auswirkungen wirklich bis ins Äußerliche haben dürfen? Also wie gesagt, das waren die äußerlichen Dinge. Es wurde dann auch weiter verordnet, betet, ruft Gott an. Also dreht euch nicht nur um euch selbst in der Buße, sondern wendet euch an den, um den es eigentlich geht. Die sollen mit Gewalt oder mit Macht übersetzt, Luther zu Gott beten, mit Kraft, je nachdem, wie man es übersetzen will. Es geht um ein heftiges, um ein drängendes Beten. Das ist meistens so beim Beten ganz brav und ruhig und wir haben ein bisschen leiser. Ich glaube, hier war was anderes gemeint. Also im Beten, dass sich darüber im Klaren ist, dass nur Gott helfen kann. Und im Beten, dass wirklich ein bisschen mehr ist, als vielleicht nur irgendwo ein schön formuliertes Gebet abzulesen. Ein Gebet, das aus dem Herzen kommt und an das sich das ganze Leben klammert. Auch hierfür gibt es Beispiele. Standardbeispiel für mich immer ist Jakob am Jabbok. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn das ist fast vermessen. Und trotzdem hängt Jakob an Gott. Und wenn Jesus uns sagt, bitte doch Gott, so wie im Gleichnis die Witwe, die den Richter so lange nervt, bis sie zu ihrem Ding kommt, was sie braucht. Ja, dann ist es auch eine Hausnummer, die uns mitgibt. Also hängt euch rein ins Beten. Wendet euch an den, der alles geben kann. Also wir blickten auf Buße und äußeren Ausdruck dessen, was innerlich passiert. Der Blick richtete sich auf Gott, mit aller Kraft anrufen. Und am Ende gibt es aber noch einen wichtigen Teil, den ich hier analysiert und auch wieder neu gelernt habe. Hier ist noch eine Ansage gemacht, jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und frevel seiner Hände. Hier geht es um wirkliche Lebensveränderung. Buße heißt Umkehr, sollten wir mittlerweile alle wissen. Und es heißt damit auch, du lässt deine alten Gewohnheiten. Du lässt dein altes Leben sein. Dazu ist es erstmal nötig zu wissen, was ist denn meine konkrete Schuld? Was ist denn die Sünde? Den in Ninive wurde es offensichtlich erzählt. Übrigens, Paulus geht in Römer 2 auch davon aus, dass so ein gewisses Grundwissen aller Menschen von Schuld und Sünde da ist. Heiden, die das Gesetz nicht haben, tun doch von Natur aus, was das Gesetz fordert. Hier wird Schuld beim Namen genannt, ist offensichtlich beim Namen genannt worden und sie sind umgekehrt. Ich frage mich, ob wir heutzutage immer noch diese Courage haben, Schuld beim Namen zu nennen oder ob wir uns da immer wieder versuchen anzupassen. Das passiert gemeindeintern wie extern, ja niemanden auf den Schlips treten, wenn es um Benennung von Schuld geht. Es kann auch manchmal das Versagen eines wichtigen Dienstes sein, so wie es Jona tun wollte. Weil das ist der Ausgangspunkt für Umkehr. Ich lasse das sein, was falsch ist. Die Assyrer, die hatten übrigens einiges sein zu lassen. Die waren zum einen als sehr grausam gegen ihre Feinde bekannt. Und dieser Ishtar-Kult, da dreht es sich auch viel um Prostitution. Ich glaube, auch so eine religiös ummantelte Trunksucht war da wohl mit weit verbreitet. Also da gab es einiges. Ninive kehrt wirklich um. Und am Ende dient Ninive sogar Jesus oder in seiner Rede als Vorbild, wenn er dann sagt, die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und siehe, hier mit Jesus ist mehr als Jona. Es kommt in Ninive zu einer richtigen Erweckungsbewegung. Ich finde das gigantisch. Wie gesagt, Ninive ist nicht Israel, das sind Assyrer, das waren eigentlich die Feinde. Dort kommt es zu einer Erweckungsbewegung. Wir träumen immer mal von einer neuen Erweckungsbewegung und beten sogar dafür. Wisst ihr, ich glaube, eine Erweckungsbewegung wird es ohne diese Umkehrbewegung nicht geben. Und die Frage ist dann die, ist eigentlich bei mir selbst die Bereitschaft zu echter Umkehr immer wieder gegeben? So, also Umkehr mit innerem und äußerem Befolgen von Gottes Ansagen. Mit nachhaltiger Lebensveränderung. Das meint Umkehr von falschen Wegen. Wir sind relativ schnell dabei, den anderen was von Sünde zu erzählen. Also das geht schon immer mal noch. War für Ninive übrigens auch nötig, dass die Leute überhaupt wussten, wovon sie umkehren müssen. Aber bevor wir anderen was von Sünde erzählen, muss doch bei mir genauso eine Umkehr eingesetzt haben. Jona hat es auf schmerzvolle Weise so durchmachen müssen. Und vielleicht hat er, das hatte ich schon angerissen, gerade so den Weg freigemacht für die Umkehr einer ganzen Stadt oder sogar einer ganzen Metropolregion, weil er nun ganz persönlich betroffen predigen konnte. Noch eine letzte Bemerkung zur Buße. Ist der Buße und Umkehr. Ich glaube auch für uns, die wir das immer mal hören, es klingt trotzdem schwierig, schrecklich, nach Zwang und Verlust. Es hat immer so einen negativen Klang. Aber eigentlich ist es genau andersrum. Buße ist Befreiung aus dem Verlorensein. Am deutlichsten wird es am Gleichnis des verlorenen Sohns. Er darf zurückkommen aus der Sackgasse seines eigenen Weges, der vermeintlichen Freiheit, zurück in die Arme des Vaters. Gerhard Meyer, zitiere ich nochmal, Buße ist kein Vorhang, hinter dem alles Lebenswerte verschwindet, sondern sie ist der Eingang zum Leben. Am Ende hören wir, Gott tut es leid. Also hier geht es nicht darum, dass Gott vielleicht jetzt voreilig einen Entschluss gefasst hätte, den er jetzt zurücknehmen muss. Nee, dieses Gott tut es leid, ist Gottes Reaktion auf die Umkehr. Und offensichtlich ist das echte Umkehr, weil Gott nimmt es auch so wahr. Und was ich noch spannender an der Sache finde, ist, Gott nimmt hier die Umkehr wahr und das Tun wird ausdrücklich nochmal mit erwähnt. Also das, was sie getan haben, sieht Gott. Das mit dem Tun klingt ja für unsere evangelischen Ohren immer etwas problematisch. Aber es ist trotzdem wichtig. Ich hatte es schon gesagt, Umkehr kann ganz schnell nur innerlich passieren und am Ende passiert gar nichts. Und wenn Jakobus schreibt, sei Täter des Worts und nicht Hörer allein, kommen wir genauso in diese Richtung. Jesus sagt es mit dem Hausbau, wer meine Worte hört und sie nicht tut, der baut auf Sand. Hier geht es also wieder um diese konkreten Auswirkungen unseres Glaubens, bis in die Gewohnheiten und die Alltagsgestaltung hinein. Es tut Gott leid, weil er barmherzig ist. Und das wusste Jona von Anfang an. Das war ja auch der Grund, weswegen er weggelaufen ist. Das hat er dann auch nochmal, oder kommt im vierten Kapitel nochmal, dass er Gott sagt, ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Und lässt sich des Übels gereuen. Was Jona dann in Kapitel 4 von Gott sagt, also was ich auch gerade vorgelesen habe, zeigt was an, wovon die ganze Bibel schreibt. Gott hat ein Herz. Er fühlt und er leidet mit uns mit. Er leidet auch an uns. Er ist damit das völlige Gegenteil vom blinden Schicksal oder von tauben Götzen. Dass Gott barmherzig ist, sollte nicht leichtfertig damit verwechselt werden, dass er nachlässig wäre oder dass er so eine Stimmung entwickelt, naja, es ist doch alles nicht so schlimm. Ich bin sicher, wäre Ninive nicht umgekehrt, wäre das Urteil vollzogen worden. Aber Gott hat ein Herz. Wichtig ist auch zu erwähnen, dieses Vergeben ist nicht Gottes Beruf. Gibt es doch so ein Zitat von Voltaire. Aber Barmherzigkeit und Liebe sind sein innerster Antrieb. Und das sehen wir hier auch. Gott tut's leid. Gott tut's leid an der Stelle, wo Menschen zu ihm ehrlich umkehren. Und Gott tut's leid, das ist auch die uns zugesagte Reaktion auf die Veränderung in unseren Herzen. Ich hatte es vorhin schon mal zitiert, Buße und Umkehr zu Gott ist der Eingang zum Leben. Lasst uns genau diesen Weg dort einschlagen, wo er nötig ist. Das wisst ihr jeder selber, wo das bei jedem selber auch nötig ist. Und ganz wichtig finde ich heute diesen Gedanken, lasst uns nicht erwarten, dass sich die Welt endlich ändert und sich endlich zu Gott bekehrt, sondern lasst uns damit anfangen, mit eigenen, ganz konkreten Schritten, uns dort Gott wieder zu nähern, zu ihm umzukehren, wo das nötig ist. Die Frage, mit der ihr dann nach Hause gehen dürft, ist, wo ist es heute bei dir dran?